Du Geist der Freude, du bist die jubelnde Freude des Vaters im Sohne. Teile uns deine göttliche Freude mit. Lass deine Freude in uns wohnen, damit sie in alle Winkel unseres Wesens eindringe und sie ausfülle. Gib, dass wir der Traurigkeit nicht nachgeben. Lass uns gegen jede Müdigkeit und Resignation ankämpfen. Lass uns die tiefe, wesentliche Freude suchen, die wir in der Begegnung mit dem Herrn finden und die in seiner Freundschaft wächst. Lass uns an der Freude die Klarheit deiner Gedanken erkennen. Erhalte uns hier in der Freude, die ein Vorspiel der ewigen Freude ist. Hilf uns, deine Freude auf die Menschen zu übertragen und für die Welt Zeugnis deines österlichen Sieges zu sein. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich spreche gerne von den Liebkosungen des lieben Gottes, der in so vielen Kleinigkeiten uns täglich seine Nähe und seine Freundlichkeit offenbart. Heute Morgen habe ich den Vortrag beendet mit der Verheißung, dass wir heute Nachmittag über die Seligpreisung nachdenken werden. Selig die Trauernden, sie werden getröstet werden. Und anschließend habe ich mich ins Auto gesetzt und bin zur Tankstelle gefahren. Und da ich immer Radio Horeb im Auto angeschaltet habe, kamen auf einmal die Worte: Selig die Trauernden, sie werden getröstet werden. Und darüber hat am vergangenen Mittwoch Papst Franziskus auf dem Petersplatz eine Katechese gehalten über diese Seligpreisung. Das hat mich doch sehr bestärkt. Wir sind also beim richtigen Thema. Es geht ja um das Thema Heiligkeit. Heiligkeit ist identisch mit dem, was Jesus seligpreist in den 8 Seligpreisungen der Bergpredigt, die ganz am Anfang stehen, ich sagte, wie ein Präludium, wie ein wunderbares Vorspiel oder eine Captatio Benevolentiae, indem er denen, die das sind, auf einmal Mut macht und ihnen deutlich macht, ihr seid gemeint und nicht irgendwelche Gerechten und Frommen, die gar nicht anwesend sind. Ihr seid gemeint, gerade die Armen, gerade die Abgehängten, gerade diejenigen, die nicht leistungsstark sind. Ihr seid gemeint. Und seine Zielgruppe sind ja die Sünder und die Zöllner. Das haben wir heute Morgen schon betrachtet. Und dann haben wir auch schon betrachtet, dass die Seligpreisungen sozusagen ein Selbstbildnis Jesu darstellen, eine Art geistliche Biografie. Wir können also in sein Herz hineinschauen. Das ist er, das ist er. Er spricht von sich. Wir müssen vielmehr bei den Offenbarungen auf das achten. Morgen bei dem Gottesdienst werden wir noch einmal eine Stelle hören, wo Gott von sich etwas schenkt, wo wir einen Blick ins Herz Gottes tun können, was uns manchmal so fremd erscheint. Wir meinen immer, wir wissen gar nichts. Ich habe einmal in Fulda, als ich noch Gemeindepfarrer war, ein Seminar gehalten über das Thema Himmel. 7 Abende, 7 Vorträge, Thema Himmel. Und damals lebte noch meine alte Mutter und fragte mich, was hast du denn in dieser Fastenzeit für ein Thema? Sage ich, Himmel. Was, sagt sie, kannst du an 7 Abenden über den Himmel sprechen? Was weißt du denn über den Himmel? Dann habe ich zu ihr gesagt, die ganze Heilige Schrift ist voller Himmel. Man muss nur mal die Evangelien aufschlagen. Jesus spricht dauernd vom Himmel, das Reich Gottes ist, und dann bringt er Bilder. Und er gibt ja dauernd von dem Innersten, gibt er Zeugnis und uns eine Kunde. Nur wir können es nicht verstehen in der adäquaten Form, wie der Himmel wirklich ist, das ist klar. Aber in diesen Bildern und Gleichnissen, in seinem Verhalten, in all dem können wir ablesen, was der Himmel sein könnte. Und das ist natürlich auch in den Seligpreisungen ausgedrückt. Also wie gesagt, die Seligpreisung, selig die Trauernden, sie werden getröstet werden. Die Trauer ist auch eine Form der Armut. Im Grunde könnte man alles unter Armut unterordnen. Eine Form der Armut. Ich möchte sagen, die Trauer ist eine Grundbefindlichkeit des irdischen Menschen. Eine Grundbefindlichkeit. Denn bleiben wir bei dem Bild, das sind ja alles nur Bilder, Vertreibung aus dem Paradies. Seitdem der Mensch aus dem Paradies vertrieben ist, aus dem fruchtbaren Garten, in dem er alles hatte, was er zum Leben brauchte und zur Freude des Lebens, findet er nur noch die Wüstenei mit Dornen und Disteln vor. Und da beginnt die Traurigkeit dieses Lebens. Diese Traurigkeit macht sich allein schon dadurch bemerkbar, dass der Mensch leidet unter dem Heimweh, ein richtiges Heimweh hat. Nostalgie. Dieses Wort, wissen Sie, wo ich das zum ersten Mal gefunden habe? 800 Jahre vor Christus hatte schon Homer in den Mund genommen, als er die Odyssee geschrieben hat oder gedichtet hat, die Geschichte von Odysseus, der fern der Heimat auf eine Insel verbannt ist und erst nach Jahren die Heimkehr antreten kann. Da kommt das Wort Nostalgie zum ersten Mal vor. Ich habe als Schüler die Odyssee mit großer Freude, es war eigentlich meine liebste griechische Übersetzung, die ich machen konnte. Damals haben wir noch sowas in der Schule gelesen. Nostalgie, Heimweh. Heimweh, das ist im Grunde alles, was Sehnsucht des Menschen ist, ist eine Form des Heimwehs nach Gott, nach dem verloren gegangenen Paradies. Also im Grunde kann man sagen, das, was wir auf die Zukunft richten, unsere Sehnsucht nach dem Himmel, nach Gott, ist im Grunde eine Form des Heimwehs. Wir erinnern uns im tiefsten Innern an das, was wir verloren haben, wozu wir eigentlich geschaffen sind und was wir verscherzt und verspielt haben durch die Sünde. Und dann tritt die Traurigkeit ein. Man kann sagen, mit dem Sündenfall hat sich ein Schleier der Trauer über die Menschheit gelegt. Und das drückt sich ja vor allem in den Liedern aus, die in früheren Zeiten oft gedichtet wurden, wenn vom Tal der Tränen geredet wurde, in dem wir Menschen hier leben. Natürlich, die Menschheit heute hat Techniken erfunden, um ein Paradies vorzutäuschen, das es auf der Erde nie geben wird. Aber sie täuscht es vor. Und das ist im Grunde die ganze Welt der Reklame und das schreiende sich anpreisen von irgendwelchen Glücksbringern, die aber gar keine Glücksbringer sind. Wir müssen doch ehrlich sein. Wir verrennen uns. Der heilige Augustinus, der ja auch das mitgemacht hat, sich verrannte in alle Vergnügungen und so weiter und der ein uneheliches Kind gezeugt hat, der hat dann später geschrieben, suche, aber suche nicht dort, wo du suchst. Und er sprach von dem unruhigen Herzen, das erst zur Ruhe kommt in Gott. Die tiefe Sehnsucht, das ist die Traurigkeit des Menschen, eine Grundbefindlichkeit. Und sofern sie sich auf Gott richtet, ist im Grunde schon die Erfüllung der Verheißung gegeben. Es gibt ein Wort, das sagt, wer Gott sucht, der hat ihn bereits gefunden. Ich sprach von Charles de Foucault, dem Lebemann, der also sich auch in wildes Leben hinein verirrte, weil er meinte, darin das Glück zu finden und nur dem Sex und dem Alkohol und allen möglichen Vergnügungen nachgegangen ist. Das endete damit, dass er so traurig wurde, dass er einmal schrieb, je mehr ich mich hinein verirrte in die Vergnügungen, desto trauriger wurde ich. Und dann kniete er tagelang, wochenlang in einer Kirche in Paris und betete nur dieses eine Gebet: Gott, wenn es dich gibt, lass mich dich erkennen. Gott, wenn es dich gibt, lass mich dich erkennen. Merken Sie, er redet jemanden mit Du an, den er noch gar nicht kennt. Deswegen gilt, gerade wenn man dieses Gebet hört oder vielleicht selbst verrichtet, das Wort: Wer ihn sucht, hat ihn bereits gefunden. Und der Trauernde ist dann schon getröstet. Und dann kam ja Charles de Foucault zu einem Priester, der ihm empfohlen worden war, und wollte mit ihm über den Glauben diskutieren. Er suchte Gott und wollte mit dem Priester über den Glauben sprechen. Der Priester, der aber eine tiefe Seelenschau hatte, sagte zu diesem unruhigen Mann: Knien Sie sich hin und bekennen Sie Ihre Sünden. Und sagte Charles de Foucault: Ich glaube ja noch gar nicht an Gott, ich kann doch jetzt hier nicht beichten. Der Priester unbeirrt: Knien Sie sich hin, bekennen Sie Ihre Sünden. Und Charles de Foucault war ja Soldat gewesen vorher, der wusste, was Gehorsam war, der kniete sich hin. Und dann spülte er den ganzen Schmutz seiner Seele aus in das Herz Gottes hinein. Und als er nach der Lossprechung aufstand, da war die pure Freude da. Der Glaube, er konnte glauben. Da merken Sie wieder einmal, Glauben hat überhaupt nicht viel, an erster Stelle überhaupt nichts mit dem Verstand zu tun. An erster Stelle, an zweiter schon. Wir müssen ja dem Glauben auch Rechenschaft geben können, auch vor anderen Menschen, das ist klar. Aber zunächst einmal ist es ein pures Geschenk Gottes. Wenn ich mein Herz öffne, tritt er ein. Das ist fast ein physikalisches Gesetz. Wenn ich mein Herz öffne, tritt er ein. Und dann ist die Traurigkeit beendet. Wenn er da ist, Sie kennen ja diese wunderbare Motette von Johann Sebastian Bach, Jesu, meine Freude. Weicht ihr Trauergeister, denn der Freudenmeister Jesu tritt herein. Das ist es doch eigentlich. Die heilige Elisabeth von Thüringen, die mit 24 Jahren gestorben ist, die hat sehr viel Traurigkeit erlebt. Sie hat viel geweint. Aber die sie kannten, die mit ihr zusammen lebten, die sagten, sie war nie schöner und anmutiger, als wenn sie unter Tränen lächelte. Und heute hat in der Mittwochskatechese der Papst, als er diese Seligpreisung ausgelegt hat, Ephrem den Syrer, einen frühchristlichen Lieder- und Hymnendichter, zitiert, der sagt: Es gibt nichts Schöneres als ein von Tränen reingewaschenes Gesicht. Und wenn die heilige Elisabeth von Thüringen jemanden traurig sah in ihrer Umgebung, dann pflegte sie zu fragen: Und wo ist jetzt der Herr? In der Gegenwart Jesu ist kein Grund zur Traurigkeit. Und deswegen dieses Lächeln unter Tränen. Das begreifen wir manchmal nicht, wir müssen es vielleicht einmal selbst erfahren. Also, ich habe gesagt, die Traurigkeit ist eine Grundbefindlichkeit des Menschen. Sie hat ihren Ursprung in der Ursünde des Menschen, der sich von Gott getrennt hat und der dann auf sich selbst gestellt sein Leben neu organisieren musste. Und das Schlimmste, was der Mensch machen kann, ist, die Suche nach Gott aufzugeben und die Wüste mit Dornen und Disteln zum Paradies zu erklären. Nun, wo sage ich das und wem sage ich das? Wir haben ja früher hier ein Arbeiter- und Bauernparadies gehabt. Sie haben ja im Paradies gelebt. Und Sie wissen, wie dieses Paradies ausgesehen hat. Es gibt nichts Schlimmeres, als die Wüstenei mit Dornen und Disteln zum Paradies zu erklären. Das ist die große Lüge. Und da können Sie machen, was Sie wollen. Sie können Geld scheffeln, Sie können sich vergnügen, Sie können eine Kreuzfahrt nach der anderen machen. Sie werden niemals die wahre Freude finden. Freude und Vergnügen sind zwei völlig verschiedene Dinge. Das Vergnügen ist sozusagen die Droge. Die Droge, die uns aus der Traurigkeit herauskatapultieren soll und immer tiefer hinein versinken lässt in den Sumpf der Traurigkeit. Ganz am Anfang gibt es schon eine Freudenbotschaft, die im Grunde schon einer Seligpreisung gleicht, nämlich bei der Vertreibung aus dem Paradies im Buch Genesis, im ersten Buch Mose, Kapitel 3, wo es heißt: Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf, du triffst ihn an der Ferse, an die Schlange gesprochen. Das heißt, er wird dich am Kopf zermalmen. Das heißt, die Ursache unserer Traurigkeit wird zerstört werden durch den, der kommen wird, um die Welt wieder zu richten, den Erlöser. Die Theologen nennen diese Stelle, das wissen die unter uns, die Theologie studiert haben, das Proto-Evangelium, die erste frohe Botschaft. Und mit dieser ersten frohen Botschaft sind die Menschen in die Geschichte hineingegangen, über Abraham, über David, bis zu Jesus hin. Diese erste frohe Botschaft hat sie begleitet und immer wieder klingt sie an. Wenn es da heißt, juble, freu dich, Tochter Zion, da auf einmal klingt es an, er wird kommen, er wird Wohnung nehmen in unserer Mitte. Sie kennen ja das erste Kapitel bei Lukas, da wird es wortwörtlich genauso gesagt. Es gibt ein sehr schönes Buch, das ich Ihnen empfehlen kann, von einem evangelischen Theologen, Max Thurion. Max Thurion war ein Mönch in Thésée und der Mitbegründer der Gemeinschaft von Thésée mit Roger Schütz. Und er hat ein Buch geschrieben über Maria und hat da diese Stelle, erstes Kapitel bei Lukas, in wunderbarer Weise ausgelegt und hat es in dem Zusammenhang mit den Verheißungen des Alten Bundes einmal erklärt. Wenn zum Beispiel der Engel zu Maria kommt und sagt, was sagt er denn? Wir übersetzen das manchmal, gegrüßet seist du, voll der Gnade oder so. Aber es heißt wörtlich, freue dich, Scheire, freue dich, die du voll der Gnade bist. Und dann heißt es, siehe, du wirst empfangen. Und das wird dann auch leider nicht richtig übersetzt. Bei Luther heißt es, du wirst schwanger werden. Aber wörtlich heißt es, du wirst empfangen in deinem Schoß, heißt es wörtlich. En gastrie. Sie wissen, was Gastronomie ist, gell? Hat was mit dem Inneren des Menschen zu tun, also der Magen. Gell? Und das heißt, rückübersetzt ins Hebräische heißt es Mitte. In deiner Mitte will ich Wohnung nehmen. Ich sage Ihnen, als der Engel zu Maria kam, da war alles klar. Sie kennen sicherlich diese Darstellungen, die ja vielfältig sind aus den mittelalterlichen Malereien von der Verkündigung von Fra Angelico und wie sie alle hießen, die großen Künstler. Da steht der Engel vor Maria, sie kniet auf einer Kniebank und vor sich hat sie ein Buch. Ob sie lesen und schreiben konnte, wissen wir nicht, aber dieses Bild will besagen, sie lebte ganz in den alttestamentlichen Verheißungen. Sie war gewissermaßen die Inkarnation alttestamentlicher Erwartung auf den Messias hin. Die kannten diese Worte aus den Synagogengottesdiensten auswendig. Wenn es da hieß, freu dich, juble, Tochter Zion. Jetzt auf einmal erklingt es ganz neu in dieser kleinen Hütte von Nazareth. Und dann, ich will kommen und Wohnung nehmen in deiner Mitte. Das heißt, wörtlich übersetzt, du wirst empfangen. Also schwanger werden ist zwar physiologisch richtig, aber theologisch einseitig, denn dieses Wort empfangen heißt im Griechischen, ich darf es mal sagen, syllambanen. Das heißt eigentlich nicht nur, ich empfange etwas, ja, Manchmal werde ich ja mit irgendwas totgeschlagen, was ich gar nicht haben will. Nein, dieses Sulambanim bedeutet auch sich entgegenhalten, etwas empfangen, entgegennehmen, sich öffnen. Das tritt, also ist eine gewisse Aktivität in der Passivität da. Du bist nicht der Vergewaltigte, sondern du bist der Beschenkte. Und du empfängst dieses Geschenk, indem du dich ihm entgegenstreckst. Da ist also ein Mitwirken da. Schauen Sie, im Reiche Gottes gilt ein Gesetz und das gilt für unsere Kirchengemeinden genauso. Das Gesetz der Mitwirkung, aber nicht der Mitbestimmung. Das ist ein ganz wichtiges Gesetz. Wir wollen immer mitbestimmen. Wissen Sie, wenn es um Mitbestimmung gäbe, wäre bis heute der Erlöser noch nicht geboren. Dann hätte Maria gesagt, da machen wir erstmal einen runden Tisch, müssen wir erstmal diskutieren. Und dann wollen wir mal sehen und dann kommt keine richtige Entscheidung zustande, weil dann so und so viele Gegenstimmen kämen. Es gibt nur dieses sich beschenken lassen von Gott, aber Gott will, dass wir mitwirken. Und natürlich hat Maria diese Stelle aus Jesaja Kapitel 7 gekannt. Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und sein Name wird sein Immanuel. Das alles klingt hier an. Sehen Sie, und da kommt Freude in die Welt. Mit Jesus ist diese Freude wieder unter uns gegenwärtig. Aber er hat in seinem irdischen Schicksal keine Ausnahme gemacht. Denken Sie wieder an Philipper 2, wo es heißt, er hat auf sein Gottgleichsein verzichtet. Er hat sich entäußert. Man kann auch sagen, entleert heißt es sogar auf Griechisch. Also leer gemacht von dem. Und wollte wirklich Mensch sein ohne Ausnahme. Er wollte also das Schicksal des sündengestraften Menschen, wollte er zu seinem Schicksal machen und ist auch auf diese Weise gestorben, wie ein Verbrecher. Und deswegen kannte er die Traurigkeit dieser Welt. Wie oft kommt das Wort Traurigkeit in verschiedenen Variationen in seinem Leben vor? Denken Sie an die Ölbergversuchung, wie er dann zu den Jüngern geht und zu ihnen sagt, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Und im Hebräerbrief heißt das so, als er auf Erden lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden und aus seiner Angst befreit worden. Jesus hat das Schicksal der sündengeplagten und sündengestraften Menschheit zu seinem Schicksal gemacht. Wissen Sie, das verstehen wir ein bisschen, das ist ja ein großes Geheimnis, von dem Bund, den Gott mit dem Menschen geschlossen hat. Und dieser Bund ist ja eigentlich bereits geschlossen im Paradies. Jetzt müsste ich mal weit ausholen, aber das kann ich nicht. Wenn Sie einmal im 16. Kapitel bei Ezechiel lesen, wie Gott den Menschen aus seiner Verlorenheit herausgeholt hat und ihn wunderbar hat aufblühen lassen und ihn begleitet und geschmückt hat mit kostbarstem Schmuck, diese Fehlgeburt, die am Wegesrand zappelnd und blutend lag, er hat sich ihrer angenommen und dann wurde sie groß und schön und bekam die goldene Krone aufgesetzt, sie wurde Königin. Und er hat sich mit ihr vermählt. Er hat sich den Menschen ebenbürtig gemacht. Aber er hat an dieser Bundestreue festgehalten über die Treulosigkeit der Braut hinaus. Die Menschheit oder das Volk Israel später, aber stellvertretend für die ganze Menschheit, wird immer im Bild der Braut gesehen. Das wissen Sie, die Tochter Zion, die Tochter Jerusalems und dann bei Hosea und Jeremia kommen immer diese Bilder. Du bist zur Dirne geworden, obwohl du zur Braut erwählt warst. Du hast deinen Bräutigam verlassen und hast dich mit Männern herumgetrieben und bist in den tiefsten Sumpf der Sünde gefallen. Und wie hat der Bräutigam reagiert? Er hat an dem Bund festgehalten. Er hat ihn nicht aufgelöst. Das ist ja eigentlich der Grund,
warum wir an der Unauflöslichkeit der Ehe festhalten. Verstehen Sie? Weil wir nennen das in der katholischen Kirche zumindest Sakrament, weil wir auf sichtbare Weise etwas darstellen dürfen von dieser wahren Wirklichkeit der Bundestreue zwischen Gott und seiner untreuen Braut. Er kündigt den Bund nicht auf, sondern er erneuert ihn. Die Kreuzeshingabe ist sozusagen die Trauzeremonie des Bräutigams, der in seiner Hingabe an die Braut sogar den letzten Blutstropfen hingibt. Bluthochzeit könnte man das nennen. Deswegen hat Jesus gesagt, wissen Sie, es wird ja immer spekuliert und in trivialer Literatur, in den trivialen Darstellungen im Fernsehen und Film, da werden Liebesszenen zwischen Jesus und Maria Magdalena und so dummes Zeug werden da produziert, weil man sich einen Erlöser, so einen Gottmenschen gar nicht vorstellen kann und auch gar nicht vorstellen möchte. Man möchte Gott auf seine eigene Ebene runterziehen, dann hat man seine Ruhe. Fertig, er war genauso einer wie ich und so. Er war normal, aber in diesem negativen Sinne. Aber es ist ja ganz anders. Er war wirklich der ganz Reine war und der uns wieder diese Liebe offenbart hat, die der Vater zu uns Menschen hat. Und damit kommt dieses Wort zur Erfüllung, das Jesus gesagt hat, eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. Das heißt also, Jesus konnte das Zeichen der ehelichen Liebe zwischen Mann und Frau, irdisch, konnte er übergehen, weil seine Liebe universaler war. Es war die Liebe des Bräutigams zu seiner Braut, der ganzen Menschheit, für die er sein Leben hingegeben hat. Das ist das Besondere. Und damit ist die Freude in der Welt. Und wir feiern diese Freude ja auch in der Kirche. Wir haben es ja eben gesungen in diesem schönen Lied auch. Oder denken Sie an dieses Lied, das ich schon erwähnte, Jesu, meine Freude. Mit Jesus ist die Freude in die Welt gekommen und deswegen gibt es ja auch diese Sonntage in der Adventszeit, Gaudete oder Laetare in der Fastenzeit. Freude ist also nicht ein hochgestimmter Gemütszustand, hat also zunächst einmal nichts mit dem zu tun, was wir oft mit Freude in Verbindung bringen, etwa Ausgelassenheit, Begeisterung, Belustigung, Entzücken, Ergötzen, Fröhlichkeit, Frohsinn, Gefallen, Genuss, Heiterkeit, Lust, Spaß, Triumph, Vergnügen, Gefallen, Wonne, Gaudi und so weiter. Das sind so diese Ausdrücke, die wir mit Freude verbinden. Nein, die Freude geht viel tiefer. Ja, wissen Sie, wir haben heute Morgen und in diesen Tagen das Abendmahl gefeiert. Ich weiß es nicht, was Sie unter Abendmahl verstehen oder glauben, aber ich erlebe doch hier eine ganz tiefe Ehrfurcht vor diesem Geschehen, das ja gewissermaßen das vergegenwärtigt, was im Abendmahlsaal geschehen ist. Der Herr gibt sich in Brot und Wein. Obwohl das Brot die äußere Gestalt behält und der Wein wie Wein schmeckt und auch dieselbe Wirkung hat wie Wein, und dennoch ist es etwas anderes. Es ist die Christusbegegnung. Er kehrt bei mir ein. Schauen Sie, es gibt dasselbe auch bei uns in Bezug auf die Traurigkeit. Jesus hat gesagt, eure Traurigkeit wird in Freude verwandelt werden. Da geschieht eine Art Verwandlung, dass die äußere Gestalt der Traurigkeit durchaus noch bleibt, aber im tiefsten ist es schon Freude. Ich darf Ihnen mal ein Beispiel sagen. Ich habe heute Morgen ja angedeutet, dass ich was über Depression sagen wollte. Und das geht in diese Richtung. Ich hatte in Kassel, als ich Gefängnisseelsorger war, hatte ich in der Stadt noch einen Bibel- und Gebetskreis von Leuten aus verschiedensten Vereinen aus der Umgebung, die sich eigentlich gar nicht kannten. Und wir kamen jahrelang zusammen, einmal in der Woche, und lasen in der Bibel und tauschten uns aus über die Bibel und beteten über die Dinge, die wir in der Heiligen Schrift gelesen hatten. Und da war in dem Kreis, der vielleicht aus 15 Männern und Frauen bestand, eine Frau, die war sichtbar depressiv. Sichtbar. Die lefzen immer nach unten. Sie sagte nie ein Wort, saß mit traurigem Gesicht am Tisch, sagte nie ein Wort, kam aber immer wieder. Man spürte ihr an, der Bibelkreis war ihr ganz wichtig. Und dann waren vielleicht 2 Jahre vergangen, da kam eine Teilnehmerin aus dem Bibelkreis auf die Idee, sie sagte, jetzt sind wir schon so lang zusammen und kennen uns doch kaum. Wäre es denn nicht schön, wenn wir mal einen Abend damit verbringen würden, dass wir uns mal gegenseitig vorstellen und jeder erzählt etwas über sein Leben. Große Zustimmung, also der nächste Bibelabend wurde damit erfüllt, dass wir uns gegenseitig vorstellten. Es ging das der Reihe nach und kam auch an diese depressive Frau, die nie ein Wort gesagt hat. Die fing an zu reden und sagte, ich weiß, ich bin Ihnen eine Zumutung. Ich bin nämlich krankhaft depressiv und bin schon oft in Kliniken gewesen und so weiter. Aber ich kann Ihnen etwas sagen. In der Tiefe meines Herzens habe ich eine solche Freude, dass ich manchmal die ganze Welt umarmen möchte. Das fand ich so schön. Wissen Sie, das ist genau das Geheimnis der Freude, die Jesus anspricht. In der Tiefe des Herzens hatte er auch die Freude. Auch am Kreuz wurde sie ihm nicht genommen. Das ist das Geheimnis der Freude, die nicht im Gaudi und nicht in großen Gefühlsüberschwänglichkeiten sich kundtut, sondern dem Menschen innerlich Halt gibt und Hilfe gibt. Ich habe eben von der heiligen Elisabeth von Thüringen gesprochen, die genau unter Tränen lächeln konnte, weil beides in ihr da war. Das eine ist die Oberfläche, die Traurigkeit. Das andere ist der eigentliche tragende Grund unseres Wesens, die Freude, die er in unser Herz hineingelegt hat. Es gibt ja dieses Wort, außer sich sein vor Freude. Das drückt etwas von der Ekstatik der Freude aus. Außer sich. Ich trete aus mir heraus gewissermaßen. Mein ganzes irdisches Sein ist viel zu eng, um dieser Freude Ausdruck zu verleihen, die in mir ist, weil der Herr in mir lebt. Sehen Sie, die Freude hat etwas mit der Lebensgemeinschaft mit Christus zu tun. Wenn Jesus sagt, wir haben das Bild, das ist für mich eines der prägenden Bilder übrigens überhaupt, wenn er im Bild vom Weinstock spricht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch bleibe, ja dann ist auch die Freude unter uns da, denn seine Freude zieht ein in unser Herz. Denn wir sind ja angeschlossen in einen ganz neuen Kreislauf der Liebe, Kreislauf auch der Freude und des Lebens von Gott her. Wir leben in einer organischen, wirklich organischen Lebensgemeinschaft mit ihm. Und deswegen nennen die Theologen die Freude eine sogenannte, eine Transzendentalie. Wissen Sie, was Transzendentalen sind? Das sind also Dinge oder Zustände oder Eigenschaften, die nur erklärbar sind vom göttlichen Hintergrund. Zum Beispiel die Schönheit. Schönheit ist keine Sache, die man messen kann und die man auch nicht beschreiben kann, weil sie ihren Ursprung in Gott hat. Deswegen, alle Schönheit hat ihren Ursprung in der Schönheit Gottes und drückt etwas von seiner Schönheit aus. Sie kennen ja dieses Lied, Schönster Herr Jesu. Alle die Schönheit Himmels und der Erde ist gefasst in dir allein. Und so ist auch die Freude ein Ausdruck der ewigen Freude, die in Gott ihren Grund hat und gar nicht menschlich begründet werden kann. In Klammer sei noch gesagt, nicht jede Kunst hat was mit Schönheit zu tun. Wenn Kunst mit Schönheit zu tun hat, dann ist der Künstler ein Mystiker. Ein Mystiker, der etwas von der Schönheit Gottes in Sprache übersetzen kann oder in Bilder und Formen kleiden kann, wie ein Maler oder ein Bildhauer, oder in Musik setzen kann, wie Johann Sebastian Bach. Also Johann Sebastian Bach war ein Mystiker. Der hat uns wirklich etwas vom Himmel auf die Erde gebracht. Das ist wahr. Das ist menschlich nicht erklärbar. Ich habe einmal gehört, in Japan gäbe es so und so viele, vielleicht 200 Bach-Gesellschaften, also Chöre, Bach-Chöre. Und viele Japaner haben durch die Musik von Johann Sebastian Bach zum Christentum gefunden, zum Glauben. Oder ich denke an einen Dirigenten, der in Deutschland lebte und vor 2 Jahren gestorben ist, Enoch zu Guttenberg. Das war ein Sohn des berühmten Politikers, CSU-Politikers von Guttenberg. Der war Dirigent. Und der hat einmal gesagt, er sei eigentlich, mit dem Glauben habe er Schwierigkeiten. Also er glaubt zwar schon an Gott, aber hat große Schwierigkeiten. Aber er sagt, wenn ich dann dirigiere und wir singen diese Bach-Choräle und führen diese Matthäus-Passion und Weihnachtsoratorium auf, dann ist es da. Dann ist es einfach da. Dann bin ich mittendrin in dieser Freude, in diesem Glauben und das verlässt mich dann wieder. Aber in dieser Musik ist der Himmel gegenwärtig. Das ist so. Deswegen, wo echte Freude ist, da ist Gott. Und wo Gott ist, da ist echte Freude. Das ist wahrhaftig so. Also kein bloßes Gefühl, sondern wirklich eine ontologische, also seinsmäßige, im Menschen einwohnende Kraft, die uns trägt, die aus der Taufe kommt und immer mehr und immer stärker wird, je mehr wir die Taufgnade in uns zur Wirkung kommen lassen. Also weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Sonne sein. Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude. Und ich möchte diese Betrachtung beenden mit einer Episode aus dem Leben des heiligen Franz von Assisi. Wie sie nach seinem Tod aufgezeichnet wurde in der sehr schönen Blütensammlung Fioretti. Fioretti heißt ja Blüten oder Blumen. Über die vollkommene Freude. Einst kehrte Franziskus mit Bruder Leo von Perugia nach Porciuncula zurück. Es herrschte ein strenger Winter. Da sprach Franziskus zu Bruder Leo: Wollte Gott, dass die minderen Brüder der ganzen Welt ein großes Beispiel der Heiligkeit gäben. Und doch wäre dies nicht die vollkommene Freude. Eine Weile schwieg Franziskus und fuhr dann fort: Bruder Leo, wenn der mindere Bruder auch Blinde heilte, Schwache kräftigte, Teufel austriebe, Tauben das Gehör schenkte, Lahme gehend machte, den Stummen die Sprache gäbe und, was noch mehr ist, wenn dieser mindere Bruder selbst Tote, die 4 Tage im Grab geruht haben, wieder zum Leben auferweckte, es wäre dies noch nicht die vollkommene Freude. Nach einer erneuten Pause sagte er: O Bruder Leo, wenn der mindere Bruder auch alle Sprachen redete, alle Wissenschaft besäße und sämtliche Bücher kennte, wenn er die Gabe der Weisheit hätte, zukünftige Dinge voraussagte und die Geheimnisse der Gewissen und Herzen durchschaute, das wäre noch nicht die vollkommene Freude. Während sie weitergingen, fügte Franziskus hinzu: Bruder Leo, du Lämmlein Gottes. Wenn der mindere Bruder die Sprache der Engel redete, die Bahnen der Gestirne verfolgte und über alle Kräfte der Pflanzen Bescheid wüsste, wenn er ferner alle Schätze der Erde wüsste, ihm die Eigenschaften aller Vögel und Fische und aller anderen Tiere, der Menschen, der Bäume, der Steine und Wurzeln, zu dem der Gewässer bekannt wären, das wäre noch nicht die vollkommene Freude. Und auch, sagte Franziskus schließlich, wenn der mindere Bruder so gut predigen könnte, dass durch seine Predigt alle Ungläubigen zu Christus bekehrt würden, siehe, Bruder Leo, auch darin bestünde die vollkommene Freude nicht. Da bat ihn Bruder Leo: Franziskus, mein Vater, so sag mir doch endlich um Gottes Willen, was denn die vollkommene Freude des minderen Bruders ist. Darauf erwiderte Franziskus: Bruder Leo, wenn wir bei unserer lieben Frau von den Engeln in Portiuncula ankommen, so hieß das Kapellchen Maria degli Angeli, also Maria von den Engeln, dort hat er seine Hütten gehabt. Also wenn wir bei unserer lieben Frau von den Engeln in Portiuncula ankommen, durchnässt von Regen, erstarrt vor Kälte, mit Kot beschmutzt, erschöpft vor Hunger, an die Pforte anklopften und der Pförtner zornig zu uns spricht: Wer seid ihr? Und wir antworteten: Wir sind zwei von euren Brüdern. Und jener dann sagt: Das ist nicht wahr, ihr seid zwei Landstreicher, zwei Betrüger, die den Armen die Almosen wegstehlen, packt euch fort von hier. Und wenn er uns nicht öffnet, stehen lässt, wir aber diese Misshandlung und Grausamkeit geduldig und ohne deswegen verwirrt zu werden oder uns zu beklagen, standhaft ertragen und noch Gott dafür danken, Bruder Leo, darin besteht die vollkommene Freude. Und wenn wir nicht müde werden anzuklopfen und der Pförtner ganz aufgebracht kommt und uns mit groben Worten und Maulschellen als elende Diebe wegjagt, indem er spricht: Haut ab von hier, geht ins Spital, denn von mir werdet ihr weder zu essen noch Obdach bekommen. Und wir dies alles liebevoll, geduldig und freudig ertragen, dann, Bruder Leo, wäre das die vollkommene Freude. Und wenn wir von Hunger und Kälte und wegen der nächtlichen Finsternis dennoch gezwungen werden, wieder und wieder zu klopfen, wenn wir rufen, wimmern und um der Liebe Gottes willen flehen, er möchte uns doch öffnen und hineinlassen, und er noch mehr erzürnt zu uns sagt: Das sind doch rechte Wichte, Schwächlinge, ich will sie loswerden, einen großen Knüppel nimmt und uns bei der Kapuze packt und vom Kopf bis Fuß durchprügelt, indem er uns zu Boden wirft und im Schnee wälzt, wird das aber alles geduldig und freudig aushalten und währenddessen des bitteren Leidens und Sterbens Christi gedenken und so daran Anteil erhalten, Bruder Leo, darin besteht die vollkommene Freude. Denn über allen Gnaden und Gaben des Heiligen Geistes, welche Christus seinen Freunden erweisen kann, ist diese: sein Ich besiegen und aus der Betrachtung der Liebe Gottes die Kraft schöpfen, ohne Murren und freudig Mühen, Unbilden, Schmähungen und Missgeschicke zu überstehen. Bei allen anderen Gaben können wir uns nicht rühmen, weil sie nicht unser, sondern Gottes sind. Wie der Apostel sagt: Was hast du, das du nicht empfangen hättest? Wenn du es aber empfangen hast, warum rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Aber im Kreuze, in der Trübsal und Widerwärtigkeit, da können wir uns rühmen, weil sie unser sind. Wie der Apostel sagt: Ich will mich in nichts rühmen, außer im Kreuze unseres Herrn Jesus Christus. So, jetzt haben Sie eine bittere Pille. Die müssen Sie jetzt schlucken. Wissen Sie, ich lese manchmal eine Stelle aus dem Korintherbrief vor, wenn ich einen Vortrag halte über den priesterlichen Dienst. und dann schildere ich, wie der heilige Paulus seinen Aposteldienst versteht. Er sagt ja, Gott hat uns an den letzten Platz gestellt. Wir sind wie der Abschaum der Welt geworden. Und dann beschreibt er das. Wir bekommen Flüche und wir segnen und wir sind heimatlos, gehen in Lumpen umher und verkünden das Evangelium und bleiben dennoch erfolglos. Wir werden geprügelt und stolpern von Ort zu Ort. So ungefähr beschreibt er das. Hungrig und durstend und so weiter. Und dann sage ich, stellen Sie sich mal vor, es würde eine Landeskirche oder ein Bistum, eine Stellenausschreibung mit diesen Vorkommnissen, mit diesen Eigenschaften in die Zeitung setzen. Wer hat Mut, der letzte Dreck zu sein in der Welt? Wer hat Mut, hungrig durch die Welt zu laufen, in Lumpen und so weiter? Der melde sich bitte bei uns im Priesterseminar oder so. Da würde sich ja keiner melden. Wissen Sie, was das Entscheidende ist, was da natürlich nicht steht, was aber zwischen den Zeilen überall einem anschreit, möchte ich sagen, ist die unfassbare Liebe eines Menschen, der so Gott von Herzen liebt, dass er all das auf sich nimmt. Das ist es. Diese tiefe, tiefe Liebe und Verbundenheit zum Herrn, das ist es. Ich erinnere mich, wissen Sie, wird ja immer über Zölibat und Zeug geredet und so, aber das wird nicht erwähnt. Das wird nicht erwähnt. Ich erinnere mich, als Papst Johannes Paul II. Im November 1980 auf Deutschland Besuch war und zu uns nach Fulda kam. Da hat er vor den Priestern von ganz Deutschland gesprochen und da hat er gesagt, die Seele unseres priesterlichen Dienstes ist die Freundschaft mit Christus. Und wenn wir diese Freundschaft mit Christus pflegen, sind wir bereit, alles auf uns zu nehmen. Alles. Und das liegt auch dieser Geschichte vom heiligen Franz von Assisi zugrunde. Die unbändige, glühende Liebe eines Menschen zu Christus. Die so weit ging, dass er auf dem Monte Laverna, Sie kennen die Geschichte vielleicht, 2 Jahre vor seinem Tod, in der Ekstase die Wundmale Christi empfangen hat. In der Ekstase. Christus hat ihm gewissermaßen die Echtheitssiegel aufgedrückt. Du bist mir wirklich gleichförmig geworden. Wunderbar. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.